Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Bettina Tietjen. Moin, moin.
Hallo.
Du bist geborene Wuppertalerin, Moderatorin, Schirmherrin des Harburger Hospiz, Autorin mehrerer Bücher, Sängerin und Mutter von zwei Kindern. Der NDR nennt dich Talklady. Würdest du dich selbst auch so bezeichnen?
Ich nenne mich ja gerne Hashtag The Queen of German Talkshow. Aber das hat Jan Böhmermann mal
schon gleich so, ach so, okay, Jan Böhmermann.
Ja, der hat mich so begrüßt. Das fand ich so witzig, dass ich gleich in meinen Instagram-Account geschrieben habe, Hashtag The Queen of German Talkshow, weil ich das einfach eine lustige Bezeichnung finde. Nein, ich würde mir gar keinen Titel geben, aber ich mache es halt schon lange und dann ist man ja automatisch eine Talk-Institution.
Ja, also du bist es gewohnt, fast täglich Fragen zu stellen, sozusagen. Wie ist das jetzt für dich, auf der anderen Seite jetzt zu sitzen?
Mache ich auch gerne. Mache ich ja doch immer mal wieder. Ich bin gerne zu Gast, weil ich das auch gerne mal sehe, wie andere das machen. Und da lernt man ja auch was für sich. Da nimmt man ja was mit. Dann merkt man, nee, die Frage, die sollte es vielleicht in Zukunft mal lassen. Oder das war gut, das hat der andere gut gemacht. Das könnte ich auch mal ausprobieren. Also ich finde es auch wichtig, dass man ab und zu auf der anderen Seite sitzt.
Ja. Und mal ungeachtet davon, wenn du so durchs Fernsehen zappst oder vielleicht auch manchmal Radio hörst, gibt es da jemanden, der dich zuletzt inspiriert hat, wo du gesagt hast, boah, der Fragestil hat mir gefallen?
Muss ich mir überlegen. Ich gucke ja immer ganz gern so neue Sachen, ne? Also jüngere Leute, wie die das machen.
Ja.
Aber ich habe so richtig was unkonventionell Verrücktes, ganz anderes habe ich, das finde ich leider selten. Ich denke da manchmal, wenn gucke ich mir Klaas Häufer Umlauf oder Jan Böhmermann eben oder irgendwelche jungen Talker, die versuchen, was anders zu machen, dann bin ich am Ende, denke ich immer, unterm Strich ist alles ein gutes Gespräch, ist ein gutes Gespräch, ist ein gutes Gespräch, weißt du? Also wenn zwei Leute ein Draht zueinander haben und was miteinander anfangen können und es nicht langweilig ist und es auch mal gelacht wird zwischendurch, das ist für mich dann ein gutes Gespräch. Und so wahnsinnig unkonventionell, wenn jemand versucht, jetzt so ganz anders ranzugehen, dann hört man das gleich.
Geht
das
auch meistens in die Hose. Ne?
Meistens in die Hose und du merkst es auch gleich, weil da siehst du genau, höre und sehe ich natürlich mit der Erfahrung, da hat er aber sehr, sehr lange überlegt oder sie an dieser Frage rumgefeilt, ne, damit die auch ganz, ganz unkonventionell rüberkommt und das langweilt mich dann schon wieder.
Siehste, das wollen wir nicht aufkommen lassen, Langeweile. Wir fangen jetzt mal ganz konventionell an und steigen in unser Hauptthema sozusagen ein, Hamburg. Und da haben wir so eine Art Schnellfragerunde, das heißt, du brauchst eigentlich immer nur ein oder zwei Wörter zu sagen. Und zwar sind das die Hamburg-Lieblinge.
Ja.
Welche ist deine Lieblingskneipe?
Da würde ich ganz patriotisch als Harburgerin sagen, das ist die Fischhalle in Harburg. Das ist ein wunderschön restauriertes altes Gebäude, wo man nicht nur was trinken und essen kann, sondern eben auch zu Lesungen hingehen kann. Konzerte werden da veranstaltet, auch mal ein Tanzabend. Also sehr schöne Location im Harburger Hafen.
Mit den ein, zwei Wörtern, das hat schon hervorragend geklappt mit uns.
Ach stimmt.
Oh, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Das Alimone in Harburg.
Welches ist dein Lieblingstheater?
Würde ich sagen, das Ernst-Deutsch-Theater, weil das eine so wahnsinnig engagierte, sympathische und unerschrockene Chefin hat in Isabella Werteschütter.
Welcher ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger?
Jan Vetter ist leider schon tot, deswegen fällt meine Wahl auf Carlo von Tiedemann.
Carlo von Tiedemann. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Da würde ich jetzt auch wieder, man vermutet es, viele vermuten es nicht in Harburg, aber es ist die Sammlung Falkenberg, eine der weltweit größten und originellsten und wertvollsten Sammlungen von Gegenwartskunst, die es überhaupt gibt. Und die befindet sich in einer Phoenixhalle in Hamburg-Harburg, hat nur beschränkte Öffnungszeiten, aber ist eine, die haut einen um diese Sammlung. Ist fantastisch, wird ständig erweitert.
Okay. Ist tatsächlich etwas, was mir auch noch fehlt. Gibt es da so ein, also beim Louvre sagt man immer Mona Lisa wahrscheinlich, gibt es da einen Künstler oder ein Bild, was dir ganz besonders gefällt, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Dort? Da gibt es einiges. Also ich finde Namjoon Park ist, es gibt einen Namjoon Park Raum, der ist Wahnsinn. Und dann gibt es Jonathan Mese, mehrere Kunstwerke von Jonathan Mese, die, also der ist ja total verrückt, aber es ist sehenswert. Da gibt es Räume mit komplett von Jonathan Mese gestaltet. Also das sind nur zwei von ganz
vielen. Ist ja Hamburger auch, Jonathan Mese, ne?
Ist der Hamburger
sogar? Ich glaube,
sogar?
Der hat die Tage Geburtstag gehabt.
Ja, da passt es doch perfekt. So also musst du dem unbedingt angucken. Also auf diese Sammlung Fall. Ist wirklich der Knaller.
Wie oft gehst du denn insgesamt mal so ins Museum und lässt so die Seele baumeln? Also für mich ist das ja tatsächlich totale Entspannung.
Gerne, sehr gerne. Ich bin früher noch viel häufiger gegangen, da hatte ich einfach mehr Zeit. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert und bin allgemein sehr kunstinteressiert. Aber heute mache ich es natürlich dann in Hamburg, wenn eine Ausstellung mich besonders interessiert. Ich weiß, in dieser Kiefer Baselitz, sag mal
ganz
schnell,
toll.
Ausstellung.
Ja. Richter.
Sehr schön, eine sehr, 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 sehr tolle Ausstellung. Sowas gucke ich mir an. Und dann natürlich immer, wenn ich Urlaub habe, wenn wir dann in irgendwelchen Städten sind. Also ich liebe die Tate Modern in London, in Paris, wenn wir da, oder in egal welcher Stadt, wir machen ja gerne Städtereisen, mein Mann und ich. Dann gucke ich immer, was ist da aktuell los. Und entweder man guckt sich ein Museum an oder eben eine aktuelle Ausstellung. Ist ja immer irgendwas.
Aber es ist eher moderne Kunst, die dich interessiert, also zeitgenössische Kunst.
Im Meer, ja. Also zeitgenössisch. Also angefangen, sagen wir mal, die letzten 100 Jahre so. Aber ich gucke mir auch gern die alten Sachen an. Ich gehe gerne in Kirchen auch. Und das alles, was eine tolle Kunst ist, gucke ich mir gerne an.
Okay. Und so ganz moderne, so Installation oder Performance-Kunst
sehr
auch?
Gerne. Sehr, also ja, Performance-Kunst vielleicht nicht unbedingt.
Wo Leute dann einfach irgendwo stehen, nackt oder angezogen.
Oh, das muss nicht. Nee, das muss jetzt nicht. Also wenn es was ganz Besonderes ist. Aber ich habe zum Beispiel in Barcelona gibt es auch dieses Museum der Gegenwart. Und da war letztes Jahr, wann waren wir da? Da waren teilweise schon so Kunstwerke von zeitgenössischen Künstlern, so Videoinstallationen und so. Gut, gucke ich mir dann auch an. Ich finde es interessant, einfach zu sehen, auf welche Ideen Leute kommen. Aber ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir jetzt permanent angucken würde.
Schaltet sich denn dein Studium dann immer wieder ein, wenn du dir Bilder anguckst? Oder?
Ist zu lange her. Ist zu lange her. Das weiß ich gar nicht mehr, was wäre. Da habe ich sehr viel Altes gemacht. Ich habe zum Beispiel über Caravaggio, das war mein Examensthema in Kunstgeschichte. Das habe ich alles vergessen. Das ist so lang her. Aber wenn ich dann so, manchmal, wenn ich so ein altes Bild dann sehe, so Barock oder was auch immer, dann kommen so Erinnerungen hoch. Dann denke ich, damit hast du dich doch im Studium mal beschäftigt. Aber nö, ich sehe das eigentlich mit einem neugierigen Blick, so wie ich alles um mich herum betrachte. So betrachte ich auch die Kunst.
Ja. Hast du selber Kunst zu Hause? Also wir wollen jetzt keine Einbrecher anlocken, aber sammelst du Kunst in irgendeiner Form? Oder?
Nö, wir haben schon ein paar Bilder da hängen.
Aber es sind eher so Kalenderblätter, die eingerahmt sind? Oder?
Nein, so ganz so schlimm nicht. Nee, wir haben schon ein paar schöne Drucke. Ja. Dann haben wir eine Freundin, die malt sehr schön, von der haben wir was mal gekauft. Und ich würde gerne viel mehr Sachen auch von jungen Künstlern, die tolle Sachen machen, einfach mal versuchen, so zu begutachten und zu kaufen. Aber das ist auch wieder eine Frage der Zeit. Da muss man sich auch mit beschäftigen. Da musst du in Galerien gehen und gucken und Preise vergleichen und ein bisschen auch gucken, was lohnt sich zu sammeln. Das ist so ein Zukunftsprojekt von mir. Das schiebe ich immer vor mir her. Ich wäre gerne Kunstsammlerin. Bin es aber leider noch nicht.
Aber dann schon eher mit großer Sorgfalt oder wie wäre das mal so mit so einer Auktion? Einfach, wo man auch so ein bisschen das Kribbeln hat und dann so taktieren muss.
Ich würde immer seit Jahren zu dieser, wie heißt die denn nochmal, diese riesige Kunst, Art, wie heißt die denn nochmal?
Art Basel?
Nee, hier in Hamburg.
Ach so, Millantor Gallery vielleicht?
Ja, die Millantor Gallery, da war ich auch noch
die
nicht.
Die wir sehr gerne unterstützen mit
der Kunst. Ja, diese Millantor Gallery. Mein Sohn hat schon mal für die Millantor Gallery was gemacht. Vor zwei Jahren mit seiner Viva con Aqua Gruppe in Lüneburg haben die eine riesengroße, überlebensgroße Tonne gebaut. Die stand da, war auch ausgestellt in der Millantor Gallery.
Im Sommer diesen Jahres, ich glaube im Juli, sehen wir dich dann bei der Millantor
Auf jeden Fall. Aber da kann man nichts kaufen, oder kann man da
auch
was kaufen?
Doch, natürlich.
Okay.
Wir haben eine Auktion, da kommt man auf Einladung hin, aber ich denke, ich werde da was für dich machen können.
Ja, das wäre toll.
Man, also um dich herum hängen einige Bilder, die wir dort gekauft haben. Können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber...
Ja, guck mal, sowas, das würde ich mir, das meiste sowas. Davon würde ich mir auch aufhängen.
Also, okay, das also jetzt nicht, passend zum... Es ist ein Erbstück. Das erinnert mich an meinen Vater. Schön, dass du diese Wunde aufreißt. Nein, es ist.
Nee, sowas habe ich aber auch von meinen Eltern. Das hängt aber auch nicht. Das steht dann rum bei uns. Das weiß ich jetzt
auch
nicht.
Also, wer jetzt nicht weiß, wie es bei uns aussieht, wir werden das über Instagram und Social Media Kanäle bekannt geben.
Aber wie heißt denn nochmal diese Messe, die jedes Jahr hier ist?
Affordable Art.
Ja, Affordable Art Fair, die meine ich. Und da will ich immer hin und schaffe es nie, weil ich habe gehört, dass man da, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, auch das eine oder andere schön.
Durchaus, auf jeden Fall. Aber es ist sehr viel Gedränge, ne? Also es ist sehr voll. Aber du musst ja jeden Abend Leute interviewen. Ne?
Genau,
also,
ich bin ja beschäftigt. Ich habe wenig Zeit.
Richtig. Also du kommst ja mal locker so auf 150 bis 200 Leute, die du zumindest vor einer Kamera oder vor einem Mikro befragst.
Im Monat meinst du?
Im Jahr. würde ich jetzt fast sagen, oder?
Das müssen mehr sein.
Ja,
guck, es sind ja jede dritte Woche, aber das sind es schon 7 Leute.
Ja, dann aber sind du machst ja nur alle 6 Wochen oder doch
nein,
schon?
Nein, nein, also jede dritte, vierte, also ich mache im Jahr bestimmt 12, 13 Wochen das.
Okay, dann sind wir bei 250.
Na, und dann mal eine Radiosendung nicht
zu
vergessen,
auch jede Woche. Dafür wollen wir ja Werbung machen. Na, also, ja, genau.
Da kommt schon das eine oder andere zusammen.
Okay. Gibt es trotzdem so 3 Leute, die dir einfallen, die du gerne mal bekommen würdest, die noch leben, die möglich sind? Vielleicht jetzt auch nicht gleich mit Donald Trump kommen oder so.
Ich sage ja immer den Papst und den Dalai Lama. Mhm. Aber nee, in echt, oh, da gibt es viele. Da gibt es wirklich viele, die ich noch nicht kenne. Ich hätte zum Beispiel sehr gerne mal Franz Beckenbauer, den würde ich sehr gerne mal interviewen. Ja. Finde ich, hat also jetzt nicht nur durch das Doofe, was passiert ist in der letzten Zeit, sondern auch durch die ganze Vorgeschichte. Sehr interessanter Mann. In der Politik gibt es einige, zum Beispiel hier diese, ist das nicht Siemens, diese Chefin da, die oberste, ist das nicht bei Siemens? Irgendwo ist eine Frau ganz weit oben.
Oh, also da gibt es ein paar Firmen, ja.
Führende Wirtschaftsfrau in der Wirtschaft würde mich interessieren, wie die da hingekommen ist, wie so Frauen sind. Finde ich spannend.
Ja.
Und dann aber auch so jemand wie Thomas Gottschalk.
Du hast Thomas Gottschalk noch nie interviewt?
Nö, den bin ich nur so immer en passant
mal begegnet. Da bin ich dir ja was voraus, das ist
ja,
doch toll.
Ja, guck mal, das ist also... Es gibt einige, die ich entspannt. Harald Schmidt habe ich auch noch nie. Ich bin dem Harald Schmidt, glaube ich, einmal vor 20 Jahren begegnet.
Ja.
Also es gibt viele Promis, die noch nicht in meinen Sendungen waren. Man glaubt das kaum, aber ist so.
Möglicherweise hört irgendjemand diesen Podcast und sagt, Harald Schmidt und Thomas Gottschalk.
Das können wir auch organisieren.
So. Ja, völlig richtig.
Nee, aber Beckenbauer finde ich schon noch ein bisschen interessanter, muss ich sagen.
Du hast Harburg gerade so hochgehalten. Warum Harburg und nicht richtig Hamburg City, um mal so halb Harburg gegen mich aufzubringen?
Naja, weil ich da wohne.
Ja, aber das weiß ich, ja. Aber ich sag mal, du hast ja dann schon auch immer einen Arbeitsweg. Viele Leute sind da ja bequemer drauf. Also ich habe immer meinen Weg von der Schanze nach Altona zurück. Das ist in 10 Minuten erledigt, egal wie ich mich bewege.
Ja, aber bei mir ist es ja ganz, also das sind ja verschlungene Wege, wie man da hingerät. Ich habe in Berlin gewohnt, habe meinen Mann kennengelernt, der ist Harburger. Mhm. Dann haben wir, und zwar bodenständiger, eingefleischter und auch wirklich überzeugter Harburger.
Und der ist da nie raus?
Der ist ja nie weggezogen, der hat immer in Hamburg gelebt. Und wir wollten es aber, als ich nach Hamburg kam, haben wir was gesucht, also jenseits der Elbe, nördlich der Elbe, und haben aber nichts gefunden. Und das Haus, in dem wir leben, gehört uns ja, beziehungsweise gehörte vorher meinen Schwiegereltern. Und da hatten wir halt die Möglichkeit, uns da eine sehr schöne Wohnung auszubauen, wirklich großzügig und kostengünstig. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir fühlen uns da sehr wohl. Also es ist, wir haben viel Platz, wir haben total nette Nachbarschaft und die Kinder sind da, na gut, die sind ja jetzt ausgezogen, waren da aber sehr lange verwurzelt und weiß nicht, irgendwie sind wir da hängen geblieben. Wir haben ja so mehr Generationenhaus. Meine Schwiegermutter lebt da, mein Schwager lebt da mit seiner Familie. Also wir sind sehr eng miteinander und das hatte auch, als die Kinder klein waren, viele Vorteile. Hat jetzt wiederum für meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater ist schon gestorben, auch viele Vorteile, dass sie nicht so alleine ist. Also da kommt eins zum anderen und dann steht man halt auch mal im Stau. Lässt sich nie ändern.
Ja, aber das ist vielleicht ja sogar der Moment, wo du dann mal dich erholen kannst, dich sammeln kannst, weil wenn du den ganzen Tag sabbelst, nach Hause kommst und dann wirst du wieder gefragt, wie war es heute oder unterhältst dich mit deinen Kindern, deinem Mann und so weiter, ist das ja eigentlich den ganzen Tag Sabbelei, ne?
Ja, mein Mann ist ja jetzt nicht so, der fragt nach fast 30 Jahren, fragt er nicht mehr, wie war's denn, Schatz? Also das ist, der sagt, ich erzähle dann von mir aus, wenn ich das Bedürfnis habe. Und das ist jetzt, da ist die Neugierde nicht mehr ganz so groß. Meine Kinder sind ja nicht mehr zu Hause. Nee, aber du hast schon recht. Also das denke ich oft, dass diese halbe Stunde oder knappe halbe Stunde, die ich dann fahre, zurück von meiner Sendung, das ist auch so ein Runterkommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also kann man so ein bisschen nochmal nachdenken, wie war es denn heute und ich höre dann ganz in Ruhe mal die Tagesschau oder kann man ja hören, ne, bei NDR Info oder dann höre ein bisschen Musik und entspanne und dann hat Vorteile, wenn man nicht sofort aus dem Studio raus, zack, 5 Minuten später bist du zu Hause, also muss man sich ja auch schönreden, ne?
Definitiv.
Das Gegurke.
Ich kenne, in meinem Umfeld gibt es so 2, 3 Harburgerinnen und Harburger, die haben auch noch nie irgendwie woanders gewohnt.
Echt?
Normalerweise Hamburger, die dann vielleicht auch zugezogen sind, wandern ja so durch die Stadt. Ich bin von Niendorf nach Ottensen jetzt irgendwann in Altona gelandet und solche Reisen machen ganz viele. Und beschreib doch mal Harburg in 2, 3 Sätzen. Ich habe schon gemerkt, du stehst nicht so auf so Begrenzungen, aber Vielleicht kriegst du es in 2, 3 Sätzen.
Nee, weil ich das in meinen eigenen Sendungen hier immer habe, diese Begrenzung. Wenn ich selber reden darf, dann rede ich am liebsten. Ich war ja mal bei Markus Lanz, da war ich ja schon oft, und da war ich einmal wieder als Letzte dran. Und ich habe genau gesehen, so, jetzt habe ich noch 17 Minuten, da habe ich die 17 Minuten ununterbrochen gesprochen. Der kam nicht mehr dazu, noch eine Frage zu stellen. Der hat kapituliert am Ende. Weil man kennt ja diese andere Seite. Das ist nämlich der Vorteil, wenn du weißt, wie es ist, wenn die Zeit begrenzt ist, wie du dich dann zu verhalten hast als Gast. Wie war die Frage? Ach so, Harburg.
Was 2, 3 Sätze, was so da schön in ist. Werbeform oder wie auch immer.
Ja, Harburg liegt sehr im Grünen, was viele nicht wissen. Es hat ein riesiges zusammenhängendes Waldgebiet. Es ist bergig, hügelig. Also du kannst sowohl beim Joggen gut trainieren, auch mal bergauf zu laufen. Im Winter, wenn mal...
Mensch.
Na doch, doch, es hat Vorteile. Im Winter, wenn mal schneelig, kann man da super rodeln.
Ja.
Es gab früher sogar einen kleinen Skilift in den Harburger Bergen.
Ja.
Dann gibt es einen wunderschönen Binnenhafen. Der ist so eine Mischung zwischen Aufbruch und Abbruch, würde ich sagen. Hat so ein also da gibt es... sehr viele schöne neue Häuser mit eigenen Bootsanlegern. Es gibt aber auch so Bauruinen. Es gab mal einen sehr schönen Beachclub, der leider da weg musste. Also das es gibt ein paar schöne Restaurants. Wirklich schön, der Harburger Binnenhafen. Wie gesagt, diese Fischhalle, die ich sehr liebe. Und dann gibt es noch die Außenmühle. Die Außenmühle ist ein kleiner Binnensee, irgendwann mal künstlich angelegt. Da kann man wunderbar drumherum spazieren, drumherum laufen, gibt ein paar nette Restaurants. Also das ist so eine kleine Erholungsoase mitten in Hamburg-Harburg. Also der Harburg ist wirklich besser als sein Ruf.
Toll.
Außerdem ist die Verkehrsanbindung, wenn man jetzt nicht gerade Richtung Hamburg im Stau vorm Elbtunnel steht, ist die sehr gut. Also wenn du in Urlaub fährst oder so, bist du so ruckzuck immer auf der Autobahn, und das hat auch manchmal Vorteile.
Ja. Wie politisch bist du?
Ich bin politisch interessiert. Also ich kriege schon mit, was läuft, und bin aber, würde mich niemals in der Partei organisieren.
Gibt es denn Politiker, die du in guter Erinnerung hast
als Gäste?
Interviews? Ja.
Ja, einige. Ich finde sogar, also die meisten Politiker sind, wenn man mal die Parteipolitik so außen vor lässt, meistens sympathische, auch oft humorvolle Gesprächspartner. Ich bin ja immer so, versuche ja immer, das Gespräch dann so zu führen, dass die nicht in ihre Phrasen verfallen. Das finde ich mega langweilig. Aber wenn du ein bisschen erfährst, wo kommt denn der her, was hat der für eine Kindheit gehabt, oder die, was sind die Stärken, worüber können die lachen, was machen die mit ihren Kindern, wie kochen die gern, sowas finde ich. Das interessiert mich am meisten an Politikern, und da kriege ich bei den meisten irgendwas raus in dieser Richtung.
Geht dir das denn bei Lokalpolitikern auch so? Also hast du das Gefühl, du könntest jetzt Peter Tschentscher und auch Katharina Fegebank, klar, fragen kannst du eine ganze Menge, aber könntest du dich entscheiden, soll er Bürgermeister bleiben oder soll sie Bürgermeisterin werden?
Das finde ich schwierig zu beantworten. Ich finde, die beide haben beide Stärken. Ich würde sie auf jeden Fall in ihrem Engagement, was das Klima angeht, würde ich sie ein bisschen messen, weil da versucht Hamburg ja auch Zeichen zu setzen, sollte es auch, finde ich. Da haben wir eine Riesenchance. Und ansonsten finde ich natürlich als Frau, fände ich schon auch toll, wenn Hamburg mal von einer Frau regiert würde, wenn da eine Frau ganz anders Spitze stellen. Das wäre ja ein Novum. Und ich traue der Katharina Fegebank das absolut zu. Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Also da bin ich relativ leidenschaftslos. Was ich wähle, sage ich natürlich nicht. Aber sie sind, würde ich sagen, beide nicht ganz weit entfernt von dem, was ich politisch so denke.
Kommt Politik denn trotzdem auch so in deinem Leben so vor, dass es so abends, keine Ahnung, wenn du in der Fischhalle sitzt, dass du dann mit deinem Mann über Politik diskutierst?
Wir diskutieren viel, wir reden viel über so aktuelle politische Dinge, die uns interessieren. Klar, das machen wir.
Und hat sich deine Meinung über Parteien in den letzten Jahren gewandelt? Also, oder wählst du tatsächlich immer noch die gleiche, egal welche es jetzt ist, immer noch die gleiche Partei wie vor 20 Jahren?
Ja, das tue ich.
Ja?
Okay. Da bin ich ganz konsequent, aber natürlich hat sich politisch viel getan. Es ist ja auch vieles, was einem so ein bisschen Angst macht, also was sehr unklar ist, wie alles weitergehen wird, aber man sollte da nicht total verzagen. Also ich bin ja ein sehr positiver Mensch in jeder Hinsicht und denke auch, dass wir, auch was das Klima angeht, natürlich muss man sich engagieren und sollte auch versuchen, sein Leben dahingehend so ein bisschen zu ändern. Unsere Kinder machen schon mega Druck in der Richtung. Die sind beide Vegetarier und auch wirklich wirklich sehr umweltengagiert. Da kann man schon gar nicht mehr machen, was man will.
Aber haben die Einfluss auf dich? Also gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, heute wird mal nicht gegrillt? Oder?
Und natürlich, wir vegan, wir haben, wenn unser Sohn kocht, wird immer vegan gekocht. Dann, wie gesagt, sind beide Vegetarier, eher schon fast in die veganen Richtung. Die beobachten ganz genau, wie wir uns ernähren, was wir tun, wo wir einkaufen und so. Da kommst du gar nicht davon. Da kommst du nicht ungeschoren davon. Also insofern werden wir ständig gezwungen, uns auch damit auseinanderzusetzen.
Das heißt, du bist nicht nur, wenn du draußen in Harburg rumläufst, beobachtet, vielleicht von Leuten, die dich erkennen, sondern auch immer noch zu Hause.
Natürlich, auch intern.
Unter dem Mikroskop.
Ich würde sagen, sogar noch strenger. Das Mikroskop zu Hause ist noch strenger als das draußen.
Gibt es irgendwas, ich vermute ja nicht, um das vorwegzunehmen, aber gibt es irgendwas, was du aufgrund deiner Popularität nicht mehr machst?
Ja.
Oh.
In die Sauna gehen.
Ja.
In die öffentliche Sauna gehen, leider, weil ich sehr gern in die Sauna gehe.
Ja.
Aber das mache ich nicht. Nee, also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass einer dann irgendwie noch ein Selfie mit mir machen möchte, oben ohne oder so. Also da weiß man nie. Die Leute sind wirklich teilweise sowas von hemmungslos.
Und im Ausland auch nicht, weil möglicherweise dich da auch jemand erkennt oder doch?
Nee,
wann warst du
jetzt
mal in der Sauna?
Privat, ne? Bei Freunden. Wir haben keine eigene. Mein Mann mag überhaupt keine Sauna. Leider. Das letzte Mal war ich bei Freunden, irgendwie mit Freunden zusammen. Aber in der öffentlichen Sauna, das muss man während meines Volontariats vielleicht in Berlin oder so, das ist ewig her.
Ja.
Ewig.
Hat die Popularität denn aber auch Vorteile? Man spricht ja immer von dem berühmten Platz im Restaurant, wenn man dann anruft oder wie auch immer. Gut, jetzt bist du so verwurzelt in Harburg, da wird immer irgendwie ein Tisch da sein, weil du so häufig da bist. Aber
ja,
spürst du trotzdem bestimmte Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich ganz toll?
Was soll ich sagen? Also toll, es ist praktisch, es ist uns angenehm. Zu mir sind fast alle Menschen sehr freundlich. Also ich habe erlebt ganz selten, dass jemand mal nicht freundlich und zuvorkommend ist. Das ist manchmal auch so, dass man leider nicht weiß, sind die Leute jetzt nur nett? Ich habe ja eine ganz gute Menschenkenntnis. Ich weiß aber manchmal, kann ich es nicht so auseinanderhalten. Sind die jetzt wirklich nur nett, weil ich prominent bin und weil die mir gegenüber einen guten Eindruck machen möchten, oder sind die nett, weil sie mich sympathisch finden? Das ist so manchmal so ein zweischneidiges Schwert, ob das jetzt in der Arztpraxis ist oder ob das im Taxi ist oder beim Bäcker oder wo auch immer. Da, zu mir sind fast alle immer nett und freundlich, und dann höre ich manchmal von anderen, dass die sich da ganz anders verhalten haben, und das finde ich dann manchmal so ein bisschen enttäuschend. Also einerseits ist es angenehm, andererseits zeigt es einem vielleicht manchmal nicht das wahre Gesicht von Menschen.
Ja, im Umkehrschluss, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal gesehen, und auch außerhalb des Fernsehens wirkst du ja tatsächlich sehr ausgeglichen, immer, also fröhlich hört sich manchmal immer so dümmlich an, so optimistisch und offen und gerne am Lachen.
Schlichtes Gemüt.
Aber das meinte ich genau nicht. Aber was bringt dich auf die Palme? Oder gibt's eine Morgenmuffligkeit oder irgendwie so bestimmte Tage, wo du sagst, boah Leute, jetzt quatsch mich nicht voll hier beim Bäcker? Gibt es da so bestimmte Situationen, die nicht passieren dürfen, damit du auch mal mürrisch guckst?
Ja, ich gucke, ich bin nicht immer gut gelaunt. Also ich bin zu meinem Morgenmuffel. Ich hasse es, früh aufzustehen. Also wenn ich ganz früh raus muss, dann habe ich nicht die beste
Laune. Jetzt hat ja jeder eine unterschiedliche Sichtweise auf früh aufstehen.
Ja, früh ist für mich.
Also ich telefoniere beispielsweise nie vor 10 Uhr. Hm. Und nicht aus Morgenmuffeligkeit, sondern einfach um zu sagen, so, da will ich jetzt einfach mal Ruhe haben. Wie ist das bei dir mit Kommunikation und Aufstehen?
Ja, also ich, alles, was vor 10 ist, ist für mich früh. Also ich treffe mich dann mal um 9 zum Joggen, wenn es nicht anders geht. Das mache ich schon auch. Oder ich gehe auch mal um 8 zum Yoga, wenn meine Yogalehrerin gar keinen anderen Termin frei hat. Aber
bis auf Yoga haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, spüre ich.
Solltest du mal probieren. Das ist wirklich sehr wohltuend.
Okay.
Einzelunterricht. Ich mache Einzelunterricht. Ich möchte dabei nicht gesehen werden.
Da willst du auch wieder nicht. Das ist
möchte
das Sauna-Problem sozusagen.
Ja, weil ich bin so unsportlich und so ungelenkig. Dass
gut, da sind wir wieder bei Gemeinsamkeiten.
Meine Yogalehrerin, die biegt immer an mir rum. Also es ist wie krank. Gymnastik, wenn ich Yoga mache.
Ach so, ich dachte, man steht da so frei rum oder kugelt sich. Aber du kriegst richtig so eine Stehhilfe.
Figuren
sozusagen
immer machen, und wenn ich einen Baum mache, falle ich immer um, weil ich kein Gleichgewicht.
Ja, der umstürzende Baum dann.
Keine Körperspannung und so. Nee, ja. Also das, wie kam mir denn jetzt darauf eigentlich? Ach so, auch morgens, genau. Weil ich stehe nicht gerne früh auf. Ich bin Nachtmensch. Ich gehe selten vor 1 ins Bett, und ich habe aber gerne 8 Stunden Schlaf. Und deswegen ergibt sich automatisch, dass ich vor 9 ungern aufstehe.
Gibt es denn ich spüre das ja auch manchmal, so Intervalle, wo ich dann eigentlich abends müde werde und auf einmal um 23 Uhr fällt mir noch was ein. Und dann will ich das irgendwie doch noch zu Ende bringen, ob Sachen aufschreiben oder wie auch immer. Ist das,
ja. Ja, ich arbeite gerne abends. So? Ja, also wenn ich habe ja nun schon mehrere Bücher geschrieben und ich schreibe immer gerne abends.
Tolle Bücher, will ich hier sagen.
Dankeschön.
Zumindest zwei kenne ich davon.
Ja, das erste bei meinem Redakteur zusammen. Nee, ich schreibe gern abends. Also ich bin auch jetzt nicht der Mensch, der sich morgens um 9 an den Computer setzt. Also da muss ich auch erst so ein bisschen in Fahrt kommen und da kann ich durchaus auch mal bis nachts um 12 schreiben. Und ich habe, das stimmt wirklich, ich habe dann immer so einen Punkt, wo ich ein bisschen müde werde und den überwinde ich aber dann und dann bin ich gar nicht mehr müde. Und ich schlafe auch sehr gern vom Fernseher ein. Ich überrede meinen Mann immer zu welchen Serien und dann...
Was ist denn eine schöne Einschlafhilfe für dich?
Egal was. Also egal was im Fernseher. Ich schlafe, ich setze mich dahin, mache es mir gemütlich und eine halbe Stunde später bin ich eingeschlafen. Mein Mann filmt mich dann immer dabei und führt mir dann dieses Video. Ja, kann ich ruhig erzählen. Oder gestern haben
natürlich.
Wir...
Na klar.
Ich wollte unbedingt diesen Film Die zwei Päpste sehen. Der soll ja so toll sein.
Der ist großartig.
Die sind ja beide für den Oscar
nominiert. Also ich habe ihn bis zum Ende gesehen und kann ihn sehr empfehlen.
Ja, ich habe ihn auch bis zum Ende gesehen. Zwischendurch hatte ich ein paar Aussetzer. Also wie gesagt, mein Mann wollte ihn eigentlich nicht sehen. Dann fing das ja schon an mit Untertiteln teilweise. Ist ja teilweise Untertitel.
Hört man dann die Aussetzer auch?
Ich schnarche ein bisschen. Also manchmal ja, manchmal nein. Ich weiß, wie gesagt, mein Mann hat schon eine ganze Galerie, der könnte schon ein Video, eine Doku könnte der schon veröffentlichen mit all den Szenen, Momenten, in denen er mich beim Schlafen gefilmt hat vorm Fernseher. Nee, aber das Lustige war, ich wollte ihn unbedingt sehen, habe ihn überredet, er wollte lieber was anderes sehen und dann gab es mit den Untertiteln und hin und her, das liebt mein Mann, mag der gar nicht eigentlich, ne? Der guckt dann zweifelsfall lieber zum 100. Mal L.A. Weapon oder Bad Boys oder sowas. Mhm. Er musste aber die zwei Päpste gucken. Naja, und am Ende sagte er, ja, na toll, danke, jetzt hab ich diesen intellektuellen Film von Anfang bis Ende gesehen und du hast irgendwie mindestens eine Stunde davon überhaupt nicht mitgekriegt. Also das passiert, so ist das dann bei uns.
Hast du dann aber den Ärger, dir jetzt die fehlende Stunde nochmal anzugucken oder
ja,
sagst du, okay, verstanden, worum es geht?
Ich habe es schon verstanden, aber ich finde es ein bisschen schade, dass ich gewisse Schlüsselszenen dann offensichtlich nicht mitgekriegt habe. Aber ich fand den toll, den Film. Das, was ich gesehen habe, fand ich toll.
Durchaus. Du hast gerade die Oscar-Nominierung angesprochen. Interessiert dich sowas? Also ich gucke ja tatsächlich, seit meinem 14. Lebensjahr habe ich jede Oscar-Verleihung gesehen.
Echt?
Im Fernsehen. Ich war natürlich noch nie da.
Ja, nee, habe ich nicht. Nee, so weit geht mein Interesse nicht. Ja. Ich gucke natürlich, wer ist nominiert und gucke auch, wenn ich jetzt sehe, Filme haben so viele Oscars gekriegt, dann gucke ich mir die ganz gern mal an. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, in den letzten Jahren oft war ich enttäuscht. Also von Filmen,
früher
die so
viele
Oscars...
Lametta.
Nee, früher waren... War das früher anders? Also ich habe manchmal das Gefühl, Filme, die so viele Oscars gekriegt haben, haben das gar nicht verdient. Also andere Filme hätten dann eher mal eine Auszeichnung verdient. Wobei der letzte Film, der glaube ich auch zwei Oscars gekriegt hat, von dem ich auch sehr beeindruckt war, war Manchester by the Sea. Hast du den gesehen?
Nein.
Oh,
leider
das
nicht.
Ist so ein toller Film.
Ja?
Ja, der spielt der Bruder von, ich habe leider, mit Namen ist schon schwierig bei mir, egal. Auf jeden Fall, also ganz toller, ganz,
der
ganz
Bruder
toller
spielt
Film.
Mit.
Der Bruder von einem ganz bekannten Hollywood-Schauspieler,
ja,
der aber
der Bruder
auch,
von Ben Affleck.
Genau. Du
drauf,
weißt es
dass
ja.
Dass ich noch drauf gekommen bin. Ja.
Casey Affleck spielt die Hauptrolle.
Ja.
Bei dem war aber auch irgendwas MeToo-mäßiges.
Ja, da war auch was MeToo-mäßiges.
Aber egal,
sogar
ist
noch schlimmer,
ein toller Schauspieler.
Ich. Ja.
Ich bin der Meinung, das kann ich jetzt wirklich mal sagen, ich bin ja immer manchmal zurückhaltend auch mit Meinungen, aber ich bin schon der Meinung, dass Menschen, die herausragende Künstler sind, ja, also die einfach Großartiges geleistet haben, dass ich da, das kannst du, kann man nicht machen, dass man sagt, das drücke ich jetzt alles in die Tonne, weil der sich in seinem Privatleben einfach mal daneben benommen hat. Also egal, also wenn er jetzt jemanden umgebracht hat, ist vielleicht
schwieriger. Das heißt,
aber
du guckst auch Woody Allen-Filme noch?
Natürlich. Ich gucke mir auch Kunstwerke an von Malern, wo ich weiß, die haben vielleicht privat wirklich
größere Schwierigkeiten im sozialen
Verurteilenswertes getan. Oder
ja.
Ich habe auch von Peter Handke wahnsinnig viel gelesen und finde auch, dass er für das, was er geschrieben hat und wie er schreibt, diesen Literatur-Nobelpreis verdient hat, auch wenn er politisch gesehen Hau hat und Unsinn von sich gegeben hat. Ich finde auch House of Cards, ich finde auch, dass der
Kevin Spacey.
Ja, nee, genau, ja. Nee,
ja,
Kevin,
nee,
Spacey.
Doch, ja.
Kevin Spacey.
Ja, ja. Vertrau mir.
Ein Wahnsinns-Schauspieler ist, weißt du, so, das ist, da könnte ich stundenlang, über dieses Thema könnte ich mich stundenlang unterhalten und diskutieren. Eben die Kunst losgelöst von dem sehen, was der Mensch ist, der dahinter steht.
Interessanter Aspekt, aber wir müssen ja so ein bisschen bei Hamburg bleiben,
auf die Zeit
beziehungsweise auch auf dein persönliches Umfeld achten. Du hast gerade eben schon gesagt, dass du gerne abends oder nachts schreibst. Jetzt hast du schon wirklich zwei Bestseller geschrieben, eins über Camping und eins für mich noch beeindruckender über Demenz.
Ja.
Was ist denn das nächste Thema?
Das weiß ich leider noch nicht. Ich denke schon drüber nach. Ich bin schon am Überlegen, was das nächste sein könnte.
Wie oft verwirft man auf so einem Weg? Ich meine, das Campingbuch ist ja auch schon 2 Jahre alt.
Nee, das ist im April 2019 erschienen.
Naja, aber dann hast du es ja vor 2 Jahren geschrieben. Die Buchverlage brauchen ja mal, bis sie es
9 Monate habe ich gebraucht. 9 Monate. Ja. Für beide Bücher komischerweise. 9 Monate, genau wie für eine Schwangerschaft.
Ja.
Ja, das ist so eine Sache. Du musst ja über was schreiben, womit du dich auskennst. Ne? Es muss ja was sein, wo du auch was...
Wie ich viele Oscar-Filme verschlief oder so.
Ja. Du musst ja aus etwas schöpfen können, aus einem Repertoire. Also du musst ja was zu erzählen haben. Deswegen weiß ich noch nicht genau, was sein könnte, aber einen Roman würde ich gerne mal schreiben, da traue ich mich noch nicht so richtig. Weiß nicht, ob ich das kann.
Ja, aber Fantasie hast du doch genug beschrieben.
Ja, ist ja eine Frage der Form, muss ja auch eine schöne, gute Form gebracht werden.
Ja.
Ich lese ja viel, ich habe einen hohen Anspruch.
Was wäre denn mit einem Interviewbuch?
Nee, langweilig.
Weil du eh schon genug...
Ja, nee, finde ich auch langweilig. Also Interviewbücher, wenn ich jetzt Interviews sehen möchte, gucke ich mir die im Fernsehen an oder höre sie mir im Radio an. Aber ich muss ja nicht auch noch in gedruckter Form Interviews. Es gibt auch Interviewbücher ohne Ende. Also nee, ist nicht so meins. Das würde ich nicht machen.
Ja. Was treibt dich denn da immer wieder an? Also ich beobachte ja, es gibt ja viele Talkshows, viele Moderatoren, wo ich festgestellt habe, dass so am Anfang ihrer Karriere die Leute neugieriger waren, noch mehr Engagement hatten und sich dann irgendwann auch ein bisschen um sich selbst drehen. Bei dir spüre ich da gar nichts von. Wie erklärst du dir das? Du wirkst immer wieder, kannst dich immer wieder auf Leute einlassen und man hat so den Eindruck, die will das jetzt wirklich wissen.
Ja,
und
ist
nicht,
so.
Weil es ihr irgendjemand aufgeschrieben hat.
Nee, ist so. Also das erste Mal sowieso, was mir aufgeschrieben wird, das mache ich gar nicht. Ich muss immer die Fragen stellen, die ich selber stellen möchte. Und mich interessieren Menschen. Und wenn das jetzt Leute sind, wo ich von selbst vielleicht nicht unbedingt drauf gekommen wäre, die einzuladen oder die zu befragen, dann suche ich so lange, bis ich das finde, was an demjenigen interessant ist. Und jeder hat irgendwas, jeder. Also es gibt wirklich... Ich wüsste nicht, was das für ein Mensch sein sollte, an den du gar keine Frage hast. Wenn du dich ein bisschen mit dem beschäftigst, findest du immer irgendwas, was spannend ist. Und dann daraus entwickelt sich ja dann das Gespräch. Du kannst es ja nie so genau vorhersehen. Also das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, finde ich, dass du nie ein Gespräch von Anfang bis Ende vorausplanen kannst, sondern in einer Gesprächssituation sind ja 2 Menschen, da ergeben sich Situationen, die du nicht planen kannst. Und das ist das Spannende. Und darauf, dann gucke ich dann, was sich daraus so entwickelt.
Bei wem hast du denn am Anfang so das Gefühl gehabt, boah, weiß ich gar nicht, ob mich das so richtig interessiert oder wie auch immer, und die Leute haben dann gesagt, Bettina, der ist echt gut, und dann hast du hinterher festgestellt, knaller Gast.
Oh,
da kann man ja mal einen Namen sagen.
Ja, aber da sind so viele, weißt du? Ich muss da immer nachdenken.
Wir brauchen nur einen
oder
zwei.
Bei wem war denn das? So, das muss ich wirklich, ich sag manchmal, wenn ich mich dann vorher aufrege und sage, wie langweilig oder wie uninteressant, dann bin ich ganz geflasht, ich hatte jetzt diese, da habe ich nicht vorher gesagt, wie langweilig, aber es war eine junge Frau, die ganz abgenommen hatte. Ja, Jana Krämer heißt die. Die hatte ganz doll abgenommen. Ich hatte nur vorher gelesen, ja, hat irgendwie, weiß ich nicht wie viel, 85 Kilo oder so abgenommen. Und das ist ja nur nicht die erste. Hat man immer, im Laufe der Jahre wiederholt sich halt alles.
Du hast
Leute,
Jahr,
die auf hohe Berge gestiegen sind, Leute, die durch Meere geschwommen sind, die auf dem Baumstamm über den Atlantik gepaddelt hat. Man hat ja alles irgendwie schon mal gehabt. Auf dem Mond, ich habe schon mehrere Astronauten interviewt. Ich kann dir 2 Beispiele sagen. So, also Jana Krämer ist diese junge Frau. Da dachte ich, ja, schon wieder jemand, der abgenommen hat und so. Und hab die dann im Studio schon begrüßt, da war sie mir schon gleich sympathisch vor dem Studio, und dann haben wir uns eben unterhalten, und das fand ich, diese Geschichte, ihre Geschichte fand ich so berührend. Also die hatte halt eine Essstörung ihr ganze Kindheit und Jugend über, und hat dann durch die Begegnung, es führt zu weit, also durch eine Freundschaft, hat sie dann angefangen, das irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, und hat so berührend davon erzählt, wie das ihr Leben verändert hat, einfach das endlich damit klarzukommen und wie sie dann selbst an sich gearbeitet hat und wie sie dann aber das Bedürfnis gehabt hat, anderen Menschen zu helfen, also jungen Mädchen mit einer Magersucht oder mit einer Bulimie oder es gibt ja so unendlich viele Formen von Essstörungen, es gibt ja auch leider viele, die daran sterben und wie sie dann angefangen hat, diesen Menschen zu helfen und das war so berührend für mich, weil ich das eine ganz besondere menschliche Begegnung, zwischenmenschliche Begegnung fand, da habe ich hinterher gedacht, das hätte ich niemals erwartet, weißt du, dass aus dieser Basisinformation, die ich hatte, so ein berührendes Gespräch werden würde, was mich auch weiterbringt, das ist ein Stück Lebenserfahrung, was man dann mit nach Hause nimmt, so, das fand ich toll und dann, Stichwort Astronauten, jetzt habe ich wieder gleich das Namensproblem, hatte ich
Alexander Gerst.
Zettel, Alexander Gerst bin ich, habe ich interviewt, Udo Reiter habe ich interviewt, Ulrich Walter, also sogar
die Namen flutschen ja.
Davor, den noch davor.
Ulf Merbold.
Ulf Merbold. Du siehst, also ich habe einige Astronauten schon. Thiele hier, also fünf Deutsche, die im All waren, habe ich schon interviewt. Ja. Also habe ich schon viel gehört, wie das ist da oben. Ne?
So. Du weißt es jetzt.
Ich weiß es jetzt so ein bisschen. Ich war da noch nicht, aber als ich dann auf dem Zettel gesehen habe, da ist eine Frau, diese Italienerin, die auf der ISS war, die Europäerin, die am längsten auf der ISS war und wahrscheinlich auch nochmal da hochfliegen wird. Ich bin mit dem Namen, ist wirklich schrecklich, eine Italienerin.
Wird gegoogelt.
Ja, so, die war bei mir auf dem roten Sofa. Und da habe ich dann auch vorher so Witze gemacht und habe gesagt, oh ja, Astronaut schon wieder. Und ich weiß schon wieder, das ist, wenn man da oben runterguckt und die Erde sieht und bla bla, was man aus dem Fenster sieht und was sie da oben machen, wie es auf dem Klo ist, wie die schlafen, weiß ich alles. So, und dann war die so toll. Die hat das so toll erzählt. Das war die erste Frau, die ich getroffen habe, die da oben war. Und da kannst du aber nichts gegen die anderen. Aber wie sie darüber erzählt hat, wie humorvoll, so bildhaft, sodass man wirklich auf einmal noch einen ganz anderen Zugang dazu hatte, wie das da oben ist. Also das fand ich bemerkenswert. Also das sind so zwei Situationen, wo man abgeklärt vorher da sitzt und denkst, naja, was soll das wohl sein? Und dann bist du ganz geflasht, wenn du aus dem Studio rauskommst.
Hört sich ein bisschen so an, als wärst du auch gerne Astronautin geworden.
Nee, das könnte ich gar nicht. Das wäre nichts für mich.
Also, was wäre denn so ein Berufswunsch gewesen? Gab es, ich weiß nicht, in der Schülerzeitung irgendwo, wo du geantwortet hast, was du geworden bist?
Sängerin, ja. Ich wäre sehr gerne.
Hast du ja ein bisschen auch gemacht.
Ja, aber natürlich, das ist ein Witz. Ich meine, ich habe eine CD gemacht. Ich bin jetzt nicht keine begnadete Sängerin. Ich treffe die Töne, ich kann ein bisschen Klavier und Gitarre spielen. Und mit ein bisschen Computer-Nachhilfe haben wir diese CD auch gut hingekriegt damals, vor 17 Jahren. Aber ich habe früher schon immer gesagt, ich möchte Sängerin werden, als ich ganz klein war. Aber so eine ganz tolle Stimme, weißt du, auf der Bühne stehen und die Menschen begeistern mit dem Gesang und selber auch so darin aufgehen, das finde ich toll. Das finde ich was.
Also Bühne war schon irgendwie klar in irgendeiner Form. Also Fernsehen ist ja auch eine Bühne.
Ja, gut, ja. Das war jetzt, glaube ich, nicht bewusst angesteuert. Aber das Singen finde ich halt, wenn man richtig toll singen kann, das, glaube ich, macht sehr glücklich.
Bestimmt. Wir haben noch eine Rubrik, die heißt Die Fragen der anderen Leute. Und irgendwie zufällig passt die nächste Frage vielleicht sogar schon. Mhm.
Hallo, hier spricht Sigurd Wilhelm, Pastor der St. Pauli-Kirche. Liebe Frau Tietjen, welches Lied möchten Sie in der Kirche gerne einmal singen?
Ah, also ihn kenne ich übrigens, er war schon bei mir in der Sendung als Gast.
Toller Typ.
Ja, ganz toll, was er macht, wirklich großartig. Welches Lied ich in der Kirche, das ist ja die Frage, alleine oder einfach ganz allgemein?
Wir können ihn jetzt nicht nochmal nachfragen, das wird die Schwierigkeit. Also ob du es glaubst oder nicht, er hat jetzt gerade nicht angerufen.
Nicht, dass er sagt, dann kommen Sie bitte mal und sehen, Sie dürfen das bei mir ganz alleine als Solo singen.
Was kommt dir denn sofort in den Sinn?
Ich singe sehr gern, geh aus mein Herz und suche Freud. Das finde ich, liebe ich das Lied. Ja. Großer Gott, wir loben dich, wunderschöner Choral. Ich bin ja sehr christlich aufgewachsen, also deswegen kenne ich mich ganz gut aus mit Kirchenliedern. Und immer, wenn ich mal in der Kirche bin, Weihnachten oder wann auch immer, dann singe ich sehr, sehr inbrünstig und laut. Und was meiner ganzen Familie immer mega peinlich ist, weil ich immer die Lauteste bin, weil ich das so schön finde, diese Akustik in so einer Kirche. Dann hört man seine eigene Stimme. Mein Lieblingsweihnachtslied ist übrigens, ist es ein Dulce Jubilo? Wie heißt es? Glow. Gloria, kennst du nicht? In Excelsis Deo. Das singe ich dann immer noch viel, viel lauter als jetzt und sehr laut.
Wir haben eine Premiere erlebt. Es ist noch nie gesungen worden in diesem, nee, in diesem Format.
Ja, also das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Aber ich singe auch, wie gesagt, sehr gern. Geh aus meinem Herz und suche Freude. Also, da gibt es viele. Ich könnte da einiges aufzählen.
Gut, dann gehen wir mal schnell zu der nächsten Person, die dir eine Frage stellen möchte.
Hallo Frau Tietjen, hier spricht Laura Ullmann aus dem Management Ihres ehemaligen Kollegen Alexander Bommes. Und ich würde gerne wissen, welche Sportart Sie gerne häufiger in der Sportschau sehen würden.
Ach du meine Güte, das ist echt schwierig.
Jetzt haben wir dich.
Nee, das ist schwierig, weil ich bin ja erstens sehr unsportlich und zweitens überhaupt nicht an Sport interessiert.
Also auch keine Fernsehsportlerin?
Nee, ich gucke überhaupt, mein Mann guckt viel Sport im Fernsehen, aber ich bin überhaupt keine, ich gucke wirklich nichts gegen Alex, der ist ein toller Moderator, aber ich gucke nie die Sportschau. Er war mehrfach auch so entsetzt, Alexander Bommes, über mich, dass ich Dinge, die für ihn, also wirklich, das saugt, hat er mit der Muttermilch aufgesaugt.
Aber du hast
die
vorhin als erstes Franz Beckenbauer genannt als Wunschgast.
Ja,
und
ja,
jetzt sagst du, du willst keinen Sport sehen.
Ja, weil ich das einen interessanten Menschen finde. Also der steht für mich für viele interessante Dinge, was er so, was sein Leben angeht. Also Sport im Fernsehen gucke ich nur. Ich gucke nur Fußball, wenn EM oder WM ist.
Und auch nur Finale oder...
Ja, nur die letzten Spiele, die interessant sind. Und wenn Deutschland dabei ist, natürlich nur. Aber Handball, muss ich sagen, habe ich auch geguckt, als das letztens so spannend war. Also diesmal gar nicht, aber davor das mal. War das WM? Oder?
Irgendwann war das auch irgendwann, schon mal spannend.
Ja, ja, da war das sehr spannend. Und ansonsten, nee, da kann ich nichts zu sagen. Ich finde, es gibt schon viel zu viel Sport im Fernsehen.
Oh.
Das tut mir wirklich leid.
Ich glaube, da werden wir einen Hörerbrief bekommen von Herrn Bommes möglicherweise, wir beide. Schauen wir mal. Du hast gerade gesagt, dass du gläubig bist. Bist du auch noch in der Kirche, also zahlst Kirchensteuer?
Ja. Da diskutiere ich mit meinem Mann ab und zu mal drüber, weil der das überflüssig findet.
Ja.
Aber ich finde, das ist eine Art von, also damit unterstütze ich das Gemeinwohl einfach. Und das ist ja wie Spenden. Also das wird mir automatisch abgezogen. Ich spende natürlich auch zusätzlich noch, aber ich finde, das ist schon mal, ist doch gut, wenn man Geld der Kirche gibt. Die Kirche macht viele gute Sachen. Ich konzentriere mich jetzt auch auf die evangelische Kirche, also da katholische Kirche, da habe ich einige Kritikpunkte, aber ich finde, die meisten Kirchengemeinden leisten tolle Arbeit und unterstützen Menschen auf der ganzen Welt, haben viele Sozialprojekte, also es ist für mich, das kann man doch nur gutheißen. Tut mir kein Euro weh, den ich da dafür
abgebe. Du hast vorhin gesagt, du guckst dir gerne Kirchen an. Wenn wir jetzt mal in Hamburg bleiben, ja, ist es dann der Michel die schönste Kirche oder nee, ist es dann doch wieder Harburg?
Finde ich nicht der Michel die schönste Kirche. Nee, ist mir zu viel Geschnörkel. Also ist wirklich muss ich leider sagen, die älteste Kirche Hamburgs befindet sich, glaube ich, in Harburg. Da haben wir nämlich geheiratet.
Du wirst Ehrenbürgerin irgendwann von Harburg, wenn du so viel Werbung machst.
Die Sinsdorfer Kirche, die sollst du dir mal angucken. Die ist richtig schön. Das ist so eine, das bröckelt hier und da. Der müsste dringend ganz viel getan werden. Aber es ist eine ganz kleine...
Ja, die warten auf eine Spende von dir.
Ja, bestimmt. Ja. Na, ich zahle schon viel Kirchensteuer. Die können sie davon machen. Also die ist jedenfalls, die Sinsdorfer Kirche ist wunderschön. Liegt auf so einem kleinen, mini kleinen Hügel in Hamburg. Harburg, in einem Teil von Harburg, wie heißt es? Marmsdorf, glaube ich. Nee, Sinsdorf natürlich. Und da haben wir geheiratet und da war ich neulich nochmal zu einem Fototermin und das ist eine wunderschöne kleine Kirche. Aber es gibt auch noch, warte mal, welche ist denn noch besonders schön? Ist das in Nienstedten die? Ja, in Nienstedten, die
bestimmt
ist auch sehr schön.
Ja.
Die da kommst du her, ne?
Nein.
Ah, Niendorf, hast du gesagt.
Niendorf. In Niendorf habe ich mal gewohnt. Herkommen, ich bin Hannoveraner, deine tolle Talkshow produzierst.
Ach so, ja. Ja, ich bin ja Wuppertalerin.
Und das war jetzt aber ein Hannover-Gesicht gerade, das kann jetzt keiner sehen. Das war ja so 7 Tage Regenwetter.
Nein, nichts gegen Hannover. Sehr schöne Ecken auch.
Ja.
Nein, aber... was soll ich sagen? Ja, Nienstedten, das ist eine sehr schöne Kirche. Also es gibt schon einige schöne Kirchen in Hamburg. Ich finde den Michel so ein bisschen, weiß ich nicht, Michel ist halt ein Hamburger Wahrzeichen, aber ich finde die total überfrachtet, diese Kirche. Die ist jetzt, ich war ja neulich noch da zur Beerdigung von Jan Fedder.
Da war natürlich voll.
Nicht überfrachtet mit Menschen und mit Blumen, sondern mit dem, was da sowieso schon drin ist. Also haben sie zwar sehr schön restauriert, aber würde ich jetzt nicht als meine Hamburger Lieblingskirche bezeichnen.
Du hast gerade eben so in so einem Nebensatz so halb weggenuschelt, natürlich spende ich auch noch für andere Sachen. Jetzt mal völlig unabhängig, wie viel oder was auch immer, wie entscheidest du das? Oder hast du so feste Spendenzwecke, wo du sagst, da geht jedes Jahr Summe X geht dahin? Oder wie machst du das?
Ja, ich habe feste Projekte. Also
Harburger Hospiz
In der Hamburger Hospiz bin ich ja sowieso, da bin ich ja Schirmherrin. Das ist ja, ich habe ja so ein paar Charity-Projekte, für die ich mich engagiere. Das ist, da finde ich dann, für die muss ich jetzt nicht auch noch Geld überweisen. Da ist, bin, dass ich mit meiner Person denen Zeit schenke und mein Gesicht auch dafür, finde ich, das reicht als Unterstützung. Aber ich habe Projekte, für die ich spende, die ich einfach unterstützenswert finde. Das sind einige, die ich im Laufe der Jahre durch meine Sendung kennengelernt habe. Man hat ja immer wieder Leute, die irgendwelche tollen Sachen auf die Beine stellen, ob das nun in Deutschland ist oder ob das irgendwo in Afrika ist oder in Indien oder wo auch immer.
Was kickt dich denn dann so, also in dem Moment?
Das ist einfach der Mut und die, ich weiß nicht, diese Durchsetzungskraft, die solche sind, in diesem Falle sind es Frauen, die an den Tag legen.
Also es ist gar nicht der eigentliche Spendenzweck, der dir vielleicht
auch, aber auch die Menschen, was die da auf die Beine stellen, was die dann im Laufe der Jahre auf die Beine gestellt haben, sind wirklich oft Frauen und da dabei zu bleiben und immer wieder Spenden zu generieren und immer wieder darüber zu reden und noch was Neues, dann noch eine Schule und noch ein Hilfsprojekt, und das finde ich ganz toll. Also das und sowas unterstütze ich halt gerne. Ich unterstütze auch gerne die Seenotretter oder weiß ich, das sind so viele Sachen, das hat viele Facetten und ich finde immer, man kann ja ein bisschen was abgeben von dem, was man hat, und da gucke ich halt immer, was finde ich gut, und das kann auch mal eine Einzelspende sein. Und was wir neuerdings auch ab und zu machen, dass wir Weihnachten mit der Familie so sagen, Ende des Jahres, was findet wer unterstützenswert, und dann darf jeder was sagen, was er so, also auch unsere Kinder, was die gut finden.
Und die Mutter spendet dann, oder wie?
Ja, wir, ne? Also ich würde nie sagen, ich, wir, ja, dann gucken wir, dass wir da das dann unterstützen.
Also bei Mensch Hamburg ist noch nie was angekommen, das ist ja der Verein, den ich gegründet habe vor 9 Jahren mit einigen Freunden.
Du kennst so viele Promis, die dafür spenden können.
Wir machen dort zum einen das Kamelrennderby auf dem Dom, das ist mit den Kugeln, und auf der anderen Seite ein Mau-Mau-Turnier in der Spielbank, die Mau-Mau-Master.
Ja.
Welcher Einladung würdest du denn eher folgen?
Ja, auf jeden Fall eher Mau-Mau. Also Kamel auf gar keinen Fall. Da habe ich Angst, dass ich runterfalle.
Ne, du sollst ja nicht vom Kamel runterfallen.
Ich dachte,
das
ich
ist
sitz
ja das
drauf.
Mit den Kugeln. Nein, das ist doch.
Ach, ich dachte,
auch als
man
Pferderennen.
Reitet.
Nein, es ist als Pferderennen bekannt. Auch. Das ist das mit den Kugeln.
Ich dachte,
Bettina,
man sitzt.
Über Jahre wundere ich mich über deine Absagen. So, jetzt
ich
haben wir dich.
Man sitzt auf dem Kamel.
Nein.
Habe ich wirklich gedacht.
Herrlich. Sehr schön. Ja, gut, haben wir das auch mal endlich geklärt. Aber bist du... Oh Gott, wir müssen ja helfen. Nein.
Oh, der Till Demtröder lädt mich ja immer mit, also wirklich einer Wahnsinnskonsequenz ein zu seinen Schlittenhunde-Veranstaltungen. Da war ich auch noch nie.
Naja, aber zu uns kannst du jetzt mal kommen. Ja, aber sag mal, bist du denn so ein Spieletyp? Also wenn du sofort Mau Mau sagst, im Familienkreis wird dann doch eher über Klimaschutz diskutiert, als
gar
Mensch, ärgere dich nicht.
Alle keine Spieletypen. Wir kniffeln. Es ist so eine Tradition, im Skiurlaub kniffeln wir immer. Wirklich nur im Skiurlaub. Ansonsten spielen wir so gut wie gar nicht. Sind wir einfach nicht so, keine Ahnung, keiner von uns. Das ist, als die Kinder klein waren, haben wir es natürlich gemacht. Mit Kindern, man soll man ja auch fördern mit irgendwelchen intelligenten Spielen. Aber nee, wir sind jetzt nicht die Siedlerabende oder sowas Veranstalter. Nee.
Okay. Was macht man denn beim Camping? Da hat man doch normalerweise, die wenigen Campingurlaube, die ich hatte, hat man eigentlich immer Gesellschaftsspiele mit dabei. Wie vertreibt ihr euch denn die Zeit?
Ganz früher haben wir Uno gespielt mit den Kindern.
So.
Oder so Stadt, Land, Fluss oder sowas. Oder wir haben auch gerne Bull gespielt. Wir haben immer ein Bullspiel dabei. Sowas machen wir. Oder ja, dann machen wir ein Feuerchen, gehen an den Strand, sitzen mit Freunden zusammen. Die Kinder lernen ja auf dem Campingplatz auch meistens andere Kinder kennen, und dann sind die immer schnell beschäftigt und wir sitzen dann da mit Freunden und machen so einen netten Abend. Also ich finde, man kann auch sehr schöne Abende verbringen ohne Gesellschaftsspiele. Ich finde, Gesellschaftsspiele sind eher so, wenn einem gar kein Gesprächsthema mehr einfällt, dann spielt man Gesellschaftsspiele.
Und das, ist jetzt auch unrecht. Neigst du ja gar nicht zu.
Da neige ich nicht zu. Und weiß ich nicht, also im Skiurlaub finde ich es schön, dann ist man kaputt vom Skifahren, hat man was gekocht und ein Weinchen getrunken und dann so sagen, was machen wir jetzt, bevor wir ins Bett gehen? Ach komm, kniffeln wir noch eine Runde. So, das finde ich okay. Aber sonst würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt Gäste habe oder wir irgendwie zusammensitzen, auch mein Mann und ich, dann würde ich immer eher sagen, wenn uns nichts mehr zum Sprechen einfällt, dann nehme ich ein Buch. Also wenn wir jetzt zu zweit sind, ne, dann lese ich. Aber da würde ich immer lieber lesen, als ein Gesellschaftsspiel zu
spielen. Was ist dein aktuelles Buch, was auf dem Nachtschrank oder auf dem Tisch liegt?
Ich lese gerade Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens, diesen Bestseller habe ich empfohlen bekommen. Bin bisher nicht so begeistert davon, muss ich sagen.
Okay, keine Empfehlung. Lieber zwei Päpste nochmal in Ruhe gucken.
Das letzte Buch, ich lese es natürlich zu Ende. Ich lese fast alle Bücher zu Ende. Ich bin irgendwie so, ich kann ganz schlecht, es sei denn, es ist richtig.
Ich steige ganz schnell aus.
Wenn es richtiger Schrott ist, dann nicht. Aber ich lese eigentlich nur Bücher, wo ich vorher mich schon ein bisschen informiere und denke, das lese ich jetzt mal. Das letzte, was ich im Urlaub gelesen habe, 4321 von Paul Auster. Super. Fantastisches Buch, wirklich. Also kann ich nur empfehlen.
Alle nicken hier im Raum. Wir sind schon am Ende, tatsächlich.
Was?
Es ist ruckzuck, sind 5 Stunden vorüber. Aber die Zahl 5 ist eine kleine Brücke. Ich hätte gerne noch einen Ausblick von dir. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren? Was wäre so auch ein bisschen so dein Wunsch?
Ja, also mein Wunsch wäre, dass Hamburg Klimavorreiter wird, Klimaschutzvorreiter, dass wir da ganz weit vorne liegen und auch so eine Strahlkraft haben auf den Rest des Landes und auch international und dass wir weniger Baustellen haben, weniger Staus und überhaupt weniger Autos.
Und wo siehst du dich in 5 Jahren?
Mich in 5 Jahren? Ich hoffe, dass ich noch genauso gesund bin, dass ich genauso tatkräftig bin und genauso begeistert von dem, was ich tue. Ob es genau dasselbe sein wird, wie ich jetzt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich weiterhin das machen, was mir Spaß macht und mich auch gut mit allen den Menschen, die mich umgeben, verstehen.
Zum Beispiel Ehrenturnierdirektorin beim Kamelrennderby. Bettina Tietjen, das war wirklich großartig. Es hat sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich, wenn du irgendwann unserer Einladung wieder folgst. Herzlichen Dank. Das war Bettina Tietjen.
Sehr gerne. War gerne hier.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.